Sumpf. Im Sumpf.
Im Sumpf. Im Sumpf.
Weil 2000 Jahre Abendland sind genug.
Im Sumpf.
2000 Jahre Abendland sind genug.
Im Sumpf.
Im Sumpf.
Bisher war der Beef des Jahres der zwischen Kendrick Lamar und Drake. Eigentlich bezaubernd, dass erwachsene Männer einander mit Schmähgedichten bekriegen und dass derjenige gewinnt, der diese Gedichte schöner und öffentlichkeitswirksamer aufführt. Das war in diesem Fall Kendrick Lamar mit seinem glorreichen Auftritt bei der Super Bowl Halftime Show. Er ging damit als eindeutiger Sieger des recht kindischen Streits mit Drake hervor. Der aktuelle große Beef zweier US-Amerikaner nimmt sich zwar nicht weniger kindisch aus, wird aber mit etwas dreckigeren Methoden geführt. Ebenso wie Kendrick bei Drake bezichtigt auch Elon Musk seinen ehemaligen Best Friend Donald Trump eine Vorliebe für minderjährige Mädchen. Trump kontert mit einem beleidigten »Deine Autos wollte eh niemand« und veräußert seinen Tesla, den er erst kurz zuvor bei einer Verkaufsshow am Rasen des Weißen Hauses bekommen hatte. Dass es für beide auch um Milliarden an Aktienverlusten geht, versteht sich von selbst. Zumindest das Internet jubelt über die Scheidung der beiden Bros und produziert im Sekundentakt Meme-Gold. »Happy Elon and Trump Fallout Day to all who celebrate« lesen wir da. Und wichtige Fragen wie »Wer bekommt das Sorgerecht für J.D. Vance?« Herzlich willkommen und schönen Abend hier im Sumpf. Horchen wir zu all dem einen melancholischen neuen Song von Kate Le Bon, in dem sie nicht einmal um eine wirkliche Liebe trauert, sondern eher um eine Fantasie davon. Das Ende einer kurzen Affäre, die dann doch keine große, zukunftsträchtige Liebesgeschichte war. »Heaven is a Feeling«.
What does she want?
Oh, yeah.
Yeah.
Jetzt kommen wir zu einem Album, auf das wir hier im Sumpf, vor allem Fritz und ich, schon seit Wochen, wenn nicht Jahren, hingefiebert haben. Denn endlich ist The Harbor of the Broken Hearted, das fünfte Album von Bruch, erschienen. Von unserem Lieblingscrooner, der auch diesmal wieder New Wave Romantik mit dem einsamsten DIY Rock'n'Roll der Welt kurz schließt. Bruch, das bühnenalter Ego des bildenden Künstlers und Musikers Philipp Harnig, wandelt wieder punktgenau zwischen coolem, abgebrühtem Entertainer und sehnsüchtigem Schmerzensmann mit einem Herz in Flammen. Wir hören jetzt eine Handvoll Songs aus diesem wieder ganz und gar zauberhaften Album, beginnend mit einem namens Halfway Through, der auch die Platte eröffnet. Und danach und dazwischen erzählt uns Herr Bruch mehr über den Hafen der gebrochenen Herzen. Ja, Philipp, wir sind hier, um über dein neues Album zu sprechen, The Harbor of the Broken Hearted. Mhm. Was ist dieser Hafen für ein Ort? Ist das so ein bisschen wie das Heartbreak Hotel?
Ja, kann man durchaus sagen. Ein Ort, an dem man gelangt eigentlich, an dem man kommen kann, um, naja, geschützt zu sein. Eben ein anderer Ort, eine Art Utopie, in der das nicht so gilt. Der ganze Druck, das Reinprasseln, die Fehler, genau.
Mhm. Ist man da auch vor seinen eigenen Selbstvorwürfen geschützt?
Oder? Ja, ja, ich denke schon. Unter anderem, also geschützt, aber sie sind nicht so stark, würde ich mal sagen. Weil komplett geschützt wäre es vielleicht ein seltsames Vakuum. Das soll es auch nicht sein.
Aber es ist ein Ort des Trostes. Ist es ein kollektiver Ort? Also sind dort auch andere?
Ja, definitiv. Man kann sich das ja also erweitern, diese gebrochenen Herzen. Ist ja nicht nur eine Sache der Liebe oder der Partnerschaft, sondern es gilt ja für vieles, würde ich sagen. Nicht Erreichtes oder Verlorenes. Und da sind natürlich eigentlich alle in gewisser Hinsicht.
Ja.
Und wenn man dorthin möchte, also ich biete da halt sozusagen den Ort an mit den Liedern oder mit dem Album. Genau, und da kann man sich dann kurz zur Ruhe begeben.
Und vielleicht auf eine Art gestärkt
wieder
hervor.
Unbedingt.
Wieder auftauchen.
Mhm. Allerdings nicht in dem Sinne, also diesem Neoliberalen, dass man sich stärkt, um wieder arbeiten zu können. So. Also wenn es geht, wäre das nicht der Gedanke. Aber ja, genau.
Dein letztes Album hieß ja The Fool. Mhm. Und neben diesem Fool, also diesem Narren, sind dort auch allerlei so Charaktere aufmarschiert. Mhm. Und jetzt, diesmal gibt es auch wieder ein paar. Es gibt The Vampire, The Crusher oder The Optimist.
Mhm.
Was ist das für ein Figurenkabinett? Das ist teilweise wie ein bisschen in einem Theaterstück, wo die Charaktere aufgelistet sind.
Ja, das stimmt. Oder in einer Operette, wo die dann kommen und ihren Teil übernehmen, ihren Part übernehmen. Mhm. Genau, also es sind eigentlich ähnliche Charaktere, denke ich. Also thematisch ist es jetzt nicht so viel anders, finde ich.
Mhm.
Dabei bleibe ich halt, also ich habe versucht, das zu konzentrieren, diese Thematik. Und ja, das sind ähnliche Manschkel oder Figuren.
Manschkel ist gut, ja. Und haben die miteinander zu tun oder haben die jeder ihren Auftritt und wenn sie weg sind, kommt der nächste?
Ich denke, die haben miteinander zu tun, ja, auf jeden Fall. Sind verwoben, sind auch nicht unbedingt anders. Sie nehmen und geben. Jetzt die drei genannten auf jeden Fall.
Mhm.
Ja.
Back to the harbor of the broken heart.
Früher hatte ich den Eindruck, dass diese Figuren, oder zumindest auf den ersten Blick, waren sie etwas klarer mit dir selbst in Verbindung zu bringen. Also da war zum Beispiel The Painter und du bist ja auch Maler. Was gab es noch? The Singer gab es. Es gab sogar einen Song, der Bruch hieß.
Genau, ja.
Und ganz früher gab es doch auch einen, der Philip Sad hieß, glaube ich, oder? Also wie ist das heute mit deiner eigenen Rolle oder mit deiner Kunstfigur innerhalb dieses Harvest of the Broken Hearted?
Ja, vielleicht ein bisschen geöffneter im Sinne von dem Angebot, dass ich sozusagen das, was ich erlebt habe oder gefühlt habe, wie man es auch nennen möchte, nicht mehr so sehr auf also das Hauptthema ist. Es kann ja trotzdem für viele gelten, auch wenn es sozusagen aus der Ich-Perspektive ist. Aber ich habe versucht, das ein bisschen aufzulösen. Es kommt schon oft vor I und so, I did. Oder, ja. Aber das ist natürlich die Kunstfigur auch.
Was bedeutet es für Bruch, dass es ein Solo-Projekt ist? Weil ich habe das Gefühl, also es ist eh klar, wenn Bruch eine Band wäre, würde es natürlich ganz anders klingen. Also abgesehen von der Soundästhetik habe ich das Gefühl, dass es auch für die ganze DNA dieser Musik oder für die ganze Poetik essentiell ist, dass es irgendwie aus dir allein kommt. Ergibt es irgendeinen Sinn?
Ja, ja. Ist exakt, würde ich sagen. Es ist so ein bisschen wie beim Malen. Dort ist es auch schwierig, oder für mich schwierig, im Kollektiv was zu malen oder so. Es kommt halt, ich würde das andere nicht, also ich würde auch gerne eine Band haben, allerdings dann etwas anders, freier. Es geht nicht so sehr um meine Themen, sondern um Erweitertes, genau. Aber in dem Fall ist es schon wichtig, das Solo-Projekt, dass ich das aus mir rausquetsche, sozusagen. Ja.
Mhm. Und wie ist das auf der Bühne für dich? Weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich dich live sehe, also das ist natürlich deine Kunstfigur, Bruch, aber da ist schon auch immer so eine große Verletzlichkeit irgendwie voll zu spüren, kommt mir vor. Oder bin ich jetzt esoterisch?
Nee, gar nicht. Also wenn das esoterisch ist, dann...
dann ist es uns recht.
Ja, klar. Also na, das ist sehr richtig, weil in dem Fall kommt es ja, also überlege ich mir die Dinge oder fühle sie, sagen wir mal so, und dann ist auch die Kunstfigur ich und hin und her und her und hin. Genau.
Immer wenn du fühlen sagst, hast du das jetzt so ein bisschen relativiert? Hast du immer gleich gesagt, so fühlen, wenn man das so sagen will oder so?
Ja, stimmt. Aber eigentlich sollte ich es sehr selbstbewusst sagen. Du. Fühlen.
Es geht ums Gefühl bei Bruch.
Thank you.
Was ist denn zum Beispiel mit dem Gefühl, das ja auch eine Art Lebensgefühl ist, nämlich dieser Begriff Sehnsucht, der wird ja auch im Pressetext extra herausgestrichen. Und ich habe auch das Gefühl, der kommt deinen Songs so aus jeder Pore, oder? Das scheint wirklich die Grundessenz zu sein, dieses Projekts. Aber vielleicht beantworte ich nicht selber, wie ich mir denke, dass du die Frage beantwortest.
Aber ist gut, weil so hätte ich es jetzt nicht, also so hätte ich es gesagt, wenn ich die Worte gefunden hätte.
Gut, dann frage ich aber trotzdem noch weiter zur Sehnsucht. Was ist für dich das Schöne oder auch das Schmerzvolle an diesem spezifisch deutschsprachigen Gefühl? Weil man kann ja diesen Begriff auch eigentlich nicht übersetzen. Mhm. Und welche Rolle spielt das in deiner künstlerischen Arbeit, die Sehnsucht?
Also tragende Rolle natürlich spielt sie. Und sie hat, also ist einer der Gründe, warum ich weitermachen würde, Kunst zu machen. Also auch die Hoffnung, die in dieser Sehnsucht schwingt, aber auch der Schmerz, der jetzt nicht unbedingt wehleidig sein muss, aber auch sein kann. Auch nicht unbedingt nur Selbstmitleid, also bisschen am besten ein bisschen darf sein, ja, würde ich sagen. Das passt auch zu den Liedern.
Ja.
Aber ja, also ist ja wirklich eigentlich der Antrieb für mich, auch überhaupt Kunst zu machen.
Wie ist das bei der Malerei? Trifft das auf die auch zu?
Ja, das ist ja eigentlich, finde ich, Malerei ist so ein Gebiet der Sehnsucht. Man bietet was an. Es ist halt sehr konzentriert auf eine Tafel in dem Fall. Dort bietet man etwas an, eine Vorstellung für etwas, das vielleicht positiver ist, besser ist oder schlechter ist, wo man zugeben kann. Gleichzeitig ist es bei der Malerei noch stärker von den Rezipientinnen abhängig, würde ich sagen. Wie viel Zeit die dem geben, wie viel man sich darauf einlässt. Musik ist immer direkter und deswegen ist da die Sehnsucht wahrscheinlich auch klarer rauszuhören.
Ja.
Also zu hören sowieso.
Das stimmt auf jeden Fall. Musik ist sicher die zugänglichste oder universellste Form oder Kunstform, in der man etwas vermitteln kann an jemanden auch, der sich null damit befasst hat oder der sich wenig Zeit nimmt.
Ja, und das ist auch sehr weitläufig, also in der Malerei ist schon ein bisschen, wie nennt man das, elitärer. Ist jetzt nicht genau das richtige Wort, aber man muss sich schon mehr Zeit nehmen oder auch, ja genau.
Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, beim Begriff Sehnsucht geht es natürlich darum, dass die Hoffnung auch eingeschrieben ist, also die Erfüllung der Sehnsucht vielleicht. Das muss ja nicht nur romantisch sein, da geht es ja um alles Mögliche.
Mhm.
Es ist aber schon auch die Möglichkeit eines Scheiterns eingeschrieben oder die Nichterfüllung der Sehnsucht. In deiner Musik habe ich schon das Gefühl, das Tragische ist ja schon auch extrem essentiell darin, also die Schönheit im Scheitern oder der Trost, den die Traurigkeit auch bietet. Kann man das so sagen?
Ja, also auf jeden Fall.
Ich wieder so mit diesen Antworten, wo ich
sage. Nein, das ist toll.
Und wenn man weiterdenken will, aber das sagt mir, wenn das ein Blödsinn ist, könnte man sogar diese Traurigkeit auch als eine Form von, also dieses Ownen, der Traurigkeit auch als eine Form von Widerstand oder Selbstermächtigung.
Ja, soweit es sich im Rahmen hält, glaube ich, wenn es dann zu krass wird, kann man natürlich nicht mehr viel ownen. Aber dieses sich zu nehmen, zu sagen, das ist auch möglich, auch das Scheitern, auch die Fehler, auch die Traurigkeit, sind essentiell für ein Leben, glaube ich, und auch für Gesellschaft.
Weswegen allen gut geraten wäre, auch im Harbour The Broken Hearted vorbeizuschauen mal und eine Zeit lang.
Unbedingt.
Dort zu verbringen.
Thank you.
Lieder heißen, haben einen englischen Titel, außer eines, das heißt Stillleben. Mhm. Es wird dann aber trotzdem auf Englisch gesungen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, das, also einerseits schreibt man Stillleben mittlerweile scheinbar mit 3L, das hat mir gefallen, wobei Still Life, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist zwar Stillleben, da habe ich mein erstes Referat an der Universität in München Kunstgeschichte gehalten und so, und seither verfolgt mich das. Fand ich immer eine schöne Umschreibung, wie sozusagen Kunst auch Protest sein kann. Früher, wenn da Fische drauf waren und so, war das eigentlich eine Frechheit der katholischen Kirche gegenüber das und so weiter. Und es war schon eine frühe Form des Protests. Es war zwar sehr bürgerlich, aber genau. Und das hat mich halt verfolgt, diese Ausdrucksform. Und dass man, was jetzt als eher bieder gilt eventuell, dieses Stillleben, war schon mal ein gescheiter Protest auch und so. Und zu zeigen, wir haben das auch, wir im Bürgertum, nicht nur die Kirche oder die Könige oder wer auch immer. Mhm. Und das hat sich, also zieht sich seither durch, das ist jetzt wie lange her, 25 Jahre, dass es für mich ein Thema ist. Und in dem Fall finde ich das deutsche Wort sehr schön.
Also ich weiß, also der Fisch ist ja so ein Symbol für Jesus Christus, oder? Das haben ja auch katholische Menschen, haben das hinten am Auto.
Genau, ja, weil er der Fischer ist. Seelenfischer oder so ähnlich.
Ja. Kannst du mir das nochmal kurz mit der Form des Protests, wenn Fische drauf waren auf den Stillleben? Das interessiert mich.
Also es sind nicht explizit die Fische, sondern es ist einfach die Tatsache, dass nichts Religiöses und kein herrschaftliches Abzeichen drauf ist. Mhm. Also es können auch Blumen sein, Gläser und so. Es ging natürlich noch von AuftraggeberInnen aus, also leider in der Zeit Auftraggeber, aber es ging davon, wir müssen nichts malen, was die Kirche erlaubt. Und das hat sich natürlich zum Beispiel später dann in den, gibt's den Morandi, ein italienischer Maler, der sich seine Fläschchen selber geschnitzt hat und dann abgemalt. Und ich war da mal in Bologna bei einer großen Ausstellung von ihm und das war einfach, also das hat geglüht, Funken gesprüht und gibt nichts vor, steht nicht irgendein Slogan drauf oder so. Und da habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt in dieser Art der Kunst, die einem da so, wenn man möchte, packen kann.
Oh, interessant. Jetzt dieses Lied Stillleben ist ein gutes Beispiel dafür, was ich dich zu deinen Texten fragen wollte oder zu deinem Gesang, weil gerade in Stillleben versteht man den Text halt besonders schlecht. Also ja. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das sage, aber die Art zu singen, aber das ist ja auch so reingemischt, die Stimme, oder? Mhm. Dass man, was praktisch ist, weil du vorhin gemeint hast, der Text ist für dich auch manchmal gar nicht so leicht zu merken.
Ja, eben.
Was steckt da für eine Absicht dahinter? Wie wichtig ist das, dass man deine Texte versteht?
Also im Endeffekt ist es mir schon wichtig. Deswegen wird auch bei der LP zum Beispiel The Lyrics Sheet dabei. Bei Bandcamp habe ich jetzt, oder die Anna hat das gemacht, zu jedem Lied den Text dazu.
Ah, super.
Es ist aber dann eine Entscheidung für die Stimmung des Lieds, finde ich. Jetzt bei Stillleben, da scheppert es dann halt mal so und dann hört man mich halt nicht mehr meine Stillleben aufzählen. Und das finde ich okay, weil man soll sie da halt dann auch irgendwie spüren. Lustigerweise hat die Anna mir jetzt ein Video dazu gemacht.
Ah.
Und da ist der Text unten dabei. Aber für das Lied an sich oder den Track habe ich die Entscheidung getroffen, dass es manchmal oder oft verschluckt wird und einfach die Stimmung da ist, dann sozusagen.
Soweit eine kleine Kunstgeschichte-Vorlesung von Philipp Harnich alias Bruch. Das Cover seines Albums The Harbor of the Broken Hearted, über das wir gerade sprechen, hat er natürlich auch wieder selbst gemalt. Hier kommt nun das erwähnte Lied Stillleben.
A young man dressed up all in leather, yellow tulips before my degree, a dead bird and lobster and some moments of unease, my ego in a crystal bowl, yeah, my ego in a crystal bowl, a lighter on my first demotate, an apple, lemon and some grapes, a knife, a comb, and a spoon, a candle, a red attitude, some bottles, and flowers and stuff, a guitar, some red wine, and a buttercup, my ambition, my enthusiasm, and some cream on top, 100 creams, some let down, and a variation of cross, my love, my anger, and a pot, a plate of cheese, and all the friends I forgot. A black sheet of warm hole in my inbox. It's sunset, a wheat field, and some raindrops.
let down from the sputter cup. My love, my anger in a cup. Yellow tulips, red roses, and your eyes are not shut. Microphone and a serious objector. That fish on a silver tray, and I guess that's enough for today. You rage and a ventilator, a fuse, a mistake, and some moments later.
Soundästhetisch geht es ja bei dir oft um eine, es ist ja oft recht minimalistisch angelegt oder atmosphärisch, aber die Grundzutaten sind irgendwie deine elektronische Produktion und eine, deine Orgeln oder dein Synthesizer. Genau. Was reizt dich an diesem Minimalismus und auch an Wiederholung als musikalisches Stilmittel?
Diese Wiederholung, oft habe ich bei Musik das Gefühl, das könnte so bleiben und immer so weitergehen und es wäre schon meins. Also das möchte ich so hören und dann versuche ich das selbst so umzusetzen. Gleichzeitig ist es auch eine gewisse Einschränkung, also dieses Repetitive, dass ich nicht zu sehr ausufer. Das mache ich dann schon ein bisschen mit den Orgeln und dem Hall auf der Stimme oder was auch ich immer dann. Aber die, also the three R's, wie der Mark E. Smith sagt, ja, sind für mich Musik zu machen essentiell. Repetition, repetition, repetition.
So traurig das Projekt Bruch ist, oder traurig oder dramatisch traurig, wehleidig ist es nicht, oder? Es ist so eine Mischung irgendwie aus einer abgebrühten Coolness und aber doch einem großen Pathos. Oder ist das ungefähr?
Ja, genau. Also die Coolness bröckelt halt. Wenn etwas zu kalt ist, dann bröckelt es, würde ich sagen. Das soll sie unbedingt, damit man das bemerkt. Das ist nicht nur cool, also es hat auch mit Unvermögen zu tun, mit Dilettantismus im Positiven. Das ist ja leider ein bisschen ein schlechtes Wort geworden, aber wie es benutzt wird, ich finde es toll. Und ja, Pathos natürlich, damit sich das ein bisschen ausgleicht. Und dann in der Mitte, also die Mitte kommt auch vor, es pendelt halt hin und her, würde ich sagen. Aber es gibt ja auch einen gewissen Schutz, wenn man cool ist. So, ja, mich berührt es nicht. Und das ist man oft, wenn es einen zu sehr berührt. Und da, so könnte man das vielleicht rausfinden. Genau.
Das war zum Abschluss Young Lovers, der Closing Track des Albums The Harbor of the Broken Hearted von Bruch, erschienen vor wenigen Tagen in Wien bei den Labels Cut Surface und Trost. Eine Handvoll Live-Termine zum Release in Österreich und Deutschland hat Bruch jetzt schon hinter sich. Aber am kommenden Mittwoch, den 11. Juni, gibt es in Wien im Ritz noch einmal die Gelegenheit, Bruch live zu sehen. Selbstverständlich solo auf der Bühne. Ganz so, wie es sich für einen Alleinunterhalter seines Formats gehört. Hier kommt jetzt gleich Thomas Edlinger mit einer Rundschau durch den Werkkatalog von Ventil Records, deren 10-Jahres-Feier vor 2 Tagen auch ein paar Konzert-Highlights des Frühlings präsentiert hat. Eigentlich habe ich mich davon noch immer nicht ganz erholt. Daher, gute Nacht.
Wir funken kilometerlang. Wir funken bis zum Untergang. FM4 im Sumpf.
Der Name signalisiert Dringlichkeit. Da muss was raus. Das Wiener Label Ventil Records durchlüftet seit 10 Jahren die Ohren. Zunächst ging es um den Output eines erweiterten Freundeskreises, um nicht Szene sagen zu müssen. We Shrug Because You Don't hieß dieser Track von eben Shrug vom Ventil Label. Man könnte den Titel so verallgemeinern. Wir machen solches Zeug, weil ihr nicht solches Zeug macht. Shrug und ein Track aus dem Jahr 2023. Das ist ein anderes Stück aus der ersten Ventil-Veröffentlichung von 2015. Kamp, verantwortet von der namensgebenden Hausband Ventil. Kamp, das meint nicht das englische Wort Camp, sondern den Fluss. Schließlich entstand das Label in Gasamkamp. Heute gilt das längst in Wien ansässige Label Ventil Records als die mittlerweile schwer überlaufene Anlaufstelle in Österreich von unbeirrbar eigensinnig vorgehender Musik. Der ästhetische Kompromiss heißt keine Kompromisse. Interessant und nicht fad sollte es halt sein. Aber was ist aufregende Musik heute, die sich nicht so recht mit überkommenen Worten wie Avantgarde oder diffusen Beifügungen wie experimentell beschreiben lassen will?
Ich würde halt sagen, es ist eigentlich ja so eine Art von Vehemenz in einem Sound und in einem Schaffen. für mich und außerdem halt auch so eine politische Dimension, die vielleicht jetzt nicht immer so präsent oder auf den ersten Blick erkennbar ist, aber halt den Sounds und den der Community, in der wir uns irgendwie da auch befinden, so eingeschrieben ist.
Ventil steht heute mit vielen Debüts, auch das ist ein Markenzeichen des Labels, als Wegweiser da in einem ungesicherten Gelände, das sich auftut zwischen dämonischem Ambient und Knusper-Noise, zerschredderten Industrial-Techno und magenfreundlichen Bässen, strenger Komposition und freakiger Programmierästhetik, Adorno, Stimmverfremdungen und Jandelesken Sprachspielereien, Maschinengeisterbeschwörungen und Zitterelektronik, maximalistischen Drumsets und feingliedrigen Polyrhythmikstudien. Und um ehrlich zu sein, ein bisschen mehr und ein bisschen anderes gibt's schon auch noch auf dem Label. Aber bleiben wir mal kurz beim Thema Schlagzeug. Auf Ventil findet sich sowohl die Ausnahmeschlagzeugerin Katharina Ernst wie auch der Wildstyler Lukas König. König wurde einem breiteren Publikum bekannt mit dem besten Austro-Antipop-Hit aller Zeiten namens Kohlhauser. Mit der international besetzten Hip-Hop-All-Stars-Formation One Above Minus Underground zerlegte er schon einige Konzertbühnen. Das hier ist ein wirklich komischer und zugleich störrischer Bock von einem Hit, der mal wieder leider keiner wurde. Lukas König und Sesselleiste.
Ihres Schweiße. Die Sesselleiste, die gar nicht Sesselleiste heißte. Hieß. Heißte. Was aber keiner weißte. Wusste. Na, wir haben von nichts gewusst. Es gab ein Dokument, das Folgendes beweiste. Beweiste. Dass die Sesselleiste gar nicht Sesselleiste heißte. Dass die Sesselleiste es Sesselleiste heißte. Ja, man muss schon bedenken, was die Sesselleiste leistete. Die Sesselleiste hat nur wie 100 andere österreichische Sesselleisten ihre Pflicht erfüllt. Da gab's so einiges, was die Sesselleiste verschwiegte. Da gab's so einiges, was die Sesselleiste vergaßte. So lag sie da im Angesichte ihres Schweiße. Die Sesselleiste, die gar nicht Sesselleiste hieß. Die Sesselleiste, die gar nicht Sesselleiste heißte. Hieß, geheißen.
Gerade Lukas König gehört mit dem Leider-Nein-Hit Sesselleiste, obwohl das Stück es verdient hätte. Was ist eigentlich der typische Ventil-Sound?
Etwas ein bisschen brutaleres, gerne destruiert. Und ich meine, ich persönlich stehe halt auch total auf Industrial und Noise.
Die Labelchefin Ursula Winterauer. Gegründet wurde das Label schon 2014. Von Anfang an dabei waren die Outer Limits Musiker Peter Kutin und Florian Kindlinger. Die Bassistin und Elektronikmusikerin Ursula Winterauer schupft mittlerweile fast im Alleingang den Laden. Es gibt viel zu tun und noch mehr zu hören. Das erste Album erschien dann 2015. Es folgten bis dato weitere 43. Sie finden sich aber nicht durch unverlangte Demo-Einsendungen, sondern durch persönliche Verbundenheiten und Bekanntschaften. Etwa mit der schon erwähnten Schlagzeugerin Katharina Ernst, die wiederum auch Schlagzeugerin der Hausband namens Ventil ist. Bei E.A. Harris ist wiederum am Synthi die großartige Soundarchitektin Katrin Euler alias Rent zugange und so weiter und so fort. So entstehen aus alten Verbundenheiten immer wieder neue musikalische Visionen. Das hier ist ein recht aktuelles Ergebnis dieser Verabredungskunst. Die eben erwähnte Band E.A. Harris, bei der auch Labelchefin Ursula Winterauer den Bass spielt. Der Titel liest sich übrigens im Gegensatz zur Gift- und Galle-spuckenden und megatonnenschweren Musik dieses Hexen-Dance-Tracks sehr, sehr weltumarmend. I Love My Sister.
Thank you.
Wir haben jetzt E.A.R.S. gehört. I Love My Sister hieß der Track. Da bist du ja auch am Bass zugange, wütest am Bass. Viele Veröffentlichungen auf Ventil klingen sehr druckvoll und sind auch sehr kristallin produziert, würde ich sagen. Muss im Ventil immer Druck sein?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich genau das, was ein Ventil prinzipiell ausmacht, dass Druck herrscht und dann, wenn man es halt öffnet, kommt da irgendwas raus. So kristalline Produktionen, wie du sagst, sind mir schon wichtig. Also eine Qualität auch vom Sound einfach und könnte aber auch Lo-Fi sein. Also das, da geht es eben auch einfach dann um die Präsentation und was halt im Endeffekt rauskommt.
Eine wichtige Kategorie im Ventiluniversum ist sicher, du hast es vorher schon erwähnt, Noise. Noise ist jetzt ein sehr auch historischer Begriff, der ganz viel umfassen kann und auch ein bisschen immer davon abhängt, wer was unter Noise versteht. Was macht für dich interessanten Lärm, interessanten Noise aus?
Also interessanter Noise ist eine Art von Welle, die irgendwie auf dich zukommt und es schält sich aber trotzdem irgendeine Schönheit heraus oder du erkennst irgendwelche Strukturen, die mit dir was machen. Also ich finde, das Beste ist eigentlich immer, wenn du auf Noise-Konzerte gehst oder überhaupt auf Konzerte, die dich irgendwie so durch den Sound so, du wirst quasi auf irgendeine Art überwältigt und kannst aber daraus noch eine andere Dimension irgendwie rausziehen für dich selbst.
Das heißt, Noise und Lautstärke sind Geschwister.
Für mich schon.
Die Musik auf Ventil Records kommt eigentlich, kann man sagen, ohne Worte aus. Gibt es trotzdem so etwas wie Botschaften?
Die Botschaft liegt eigentlich wahrscheinlich in der Auswahl von Sound an sich und mehr oder weniger einer kollektiven oder so einer Gemeinschaft, die sich durch Musik und Sound gestaltet.
Okay, hören wir vielleicht ein wenig Musik noch vom reichhaltigen Katalog. Es gibt jetzt, glaube ich, 44 Veröffentlichungen mittlerweile auf Ventil. Was hören wir jetzt?
Der erste Track, den ich ausgewählt habe, ist von Roisin Sharafi, Where Space Passes By auf dem Album Caris.
Thank you.